Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Bekleidet euch also als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das also ist der Predigttext für den diesjährigen Sonntag Kantate. Das scheint auf der Suche nach einem geeigneten Text zum Sonntag jemand zu dem Schluss gekommen zu sein, hier, und zwar im Vers 16, da kommt das Wort singen vor. Sogar im Imperativ, wie beim lateinischen Namen des Sonntags, Kantate, singt. Also nehmen wir den. Wird da nicht ein Anliegen mehr oder weniger in den Text hineingetragen und diesem dann wieder abverlangt? Ist das Singen ein zentraler Gedanke des Bibeltextes? Eher nicht. Sollte ich also über diesen Text predigen, wie er ausgelegt werden will, oder darf ich einfach einen scheinbaren Nebengedanken zum Leitgedanken machen? Ich will Letzteres wagen, in dem Wissen, was ich tue, aber dabei dem Text keine Gewalt antun. Wie soll es anders sein? Ich habe drei Überschriften gewählt, um mich mit euch diesem Text zu nähern. Die erste Überschrift nenne ich die singende Gemeinde gestern, Fragezeichen, und heute. Zu dieser ersten Überschrift hat mich eine Entdeckung geführt, die es mir nicht leichter gemacht hat, mich diesem Text vom Singen her zu nähern. Ich stieß nämlich auf folgende These einer ziemlich aktuellen Forschung zur Gemeindeliturgie zu neutestamentlichen Zeiten. Darin kommt der Autor zu folgendem Schluss. Das evangelische Gesangbuch beginnt seine Liedgeschichte im Überblick mit den Worten: Die christliche Kirche war von Anfang an eine singende Gemeinde. Das ist im vorliegenden Kontext falsch oder zumindest missverständlich. Einen Gesang im Sinne melodieförmiger Lieder hat es weder im frühen Judentum noch im frühen Christentum gegeben. Hymnische Texte wurden im gehobenen Sprechton rezitiert. Diese Form des Vortrages unterscheidet sich grundlegend von dem, was man heute unter Musik und Gesang versteht. Zitat Ende. Na, vielen Dank. Und als wäre das nicht genug, fährt der Autor fort. Die meist sehr unreflektiert geführte Diskussion um den Gemeindegesang der frühen Christenheit kreist vor allem um die Begriffe Psalm, Hymnus und geistliche Ode. Alle drei Termini bezeichnen indessen Formen der Dichtung und beziehen sich ausschließlich auf Texte, ohne dabei irgendeine Art Vertonung zu implizieren. Dieser Sachverhalt wird durch den jeweiligen Kontext auch ausreichend klar beschrieben. Jetzt kommen zwei Bibelstellen, eine davon aus unserem Predigttext, Kolosser 3, 16. in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander mit Psalmen und Hymnen und geistlichen Oden, indem ihr singt durch die Gnade Gottes in euren Herzen. Und parallel dazu, Epheser 5, Vers 19, redet untereinander mit Psalmen, Hymnen und geistlichen Oden, indem ihr singt und psalmodiert dem Herrn in euren Herzen. Und er fährt fort, Psalmen, Hymnen und geistliche Oden sind demnach Ausdruck von Lehre und Ermahnung, in der man miteinander redet. Was dann im Herzen geschieht, in Klammern singen und psalmodieren, erfolgt ohnehin tonlos und lässt sich nur als eine Art innerer Rezitation verstehen. Zitat Ende. Was machen wir jetzt? Schließlich kommt der Autor dieses Aufsatzes noch auf Musikinstrumente zu sprechen. Glaubt nicht, dass es besser wird. Da schreibt er, im Jerusalemer Tempelkult fanden vor allem Blasinstrumente Verwendung, um durch festgelegte Signaltöne den liturgischen Ablauf zu strukturieren. Für den christlichen Gottesdienst, der im profanen Kontext von Privathäusern stattfand, sind solche Instrumente auszuschließen. Ich mache eine kleine Unterbrechung und er schließt diesen Gedankengang. Der Einzug von Instrumenten in die Liturgie lässt noch wenigstens 700 Jahre auf sich warten. Also wer bei der musikalischen Ausgestaltung heutiger Gottesdienste biblisch argumentieren will, welcher Stil oder welches Liedgut also angemessen ist oder nicht, welche Instrumente erlaubt sind und welche nicht, der begibt sich auf sehr dünnes Eis. Aufs Ganze gesehen ist es absolut schwierig, überhaupt Gottesdienstformen und Inhalte der ersten Christen zu rekonstruieren. Ich habe gestern bei der Vorbereitung einiges an Zeit investiert, nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte, um da ein bisschen zu forschen. Es gibt kaum Material dazu. Die ersten Christen haben kaum Gottesdienstordnungen hinterlassen. Und die wenigen, die es gibt, haben einfach andere Schwerpunkte. Abendmahl und Taufe, das findet da Niederschlag, aber nicht musikalisches und kaum liturgisches. Einen Hinweis, dass wohl doch in frühen christlichen Gottesdiensten gesungen wurde, bietet einer der Briefe des Plinius, seines Zeichens Statthalter der Provinz Bithynien und Pontus, und zwar in den Jahren 111 bis 113, die er, diese Briefe, an seinen Kaiser Trajan schrieb. Und dort berichtet er von seinen Erkundigungen über die Christen, wie er über Verhöre versucht hat, etwas über ihren Glauben und Kult zu erfahren. Seine Frage war die, wie mit dieser komischen Sekte, Christen genannt, umzugehen sei. Und so berichtet er dem Kaiser, er habe bei einem Verhör nichts Schändliches von ihnen in Erfahrung bringen können. Die Christen hätten ausgesagt, dass sie sich in harmloser Weise versammelten und Christus als ihrem Gott Lieder sängen. Da haben wir es. Aha, also doch. Zu den Hymnen, die wir im Neuen Testament finden, gehört unter anderem der sogenannte Christushymnus aus Philipper 2, 6 bis 11. Ich zitiere mal den Anfang, ich singe ihn aber nicht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und so weiter. Das gilt als eines der ältesten Lieder im Neuen Testament. Aber auch die Hymnen der Weihnachtsgeschichte des Lukas, kennt ihr die? Die Hymnen, da gibt es Lieder drin. Da gibt es den Lobgesang des Zacharias, dann den Lobgesang der Maria, dann den der Engel und schließlich den Lobgesang des Simeon. Und dann durch die Offenbarung ziehen sich Lobgesänge wie an einer Perlenschnur. Und natürlich gehören zum neutestamentlichen Liedgut die alttestamentlichen Psalmen. So hat auch Jesus mit seinen Jüngern zum Beispiel den Lobgesang gesungen. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Hat den Lobgesang gesungen, ehe er mit ihnen hinausging in den Garten Gethsemane. Wie auch immer das geklungen haben mag, Und ob es eher ein liturgischer Sprechgesang gewesen sein mag, es gibt oder gab Hymnen, Psalmen und geistliche Lieder. Und bei letzteren wird vermutet, dass es sich um spontane, geistgewirkte Gesänge handelte. Also Noten gab es noch gar nicht, aber dass man das aufgeschrieben hätte, nein, einfach spontan, geistgewirkt gesungen. Was sich über die Gottesdienstkultur zu neutestamentlichen Zeiten sagen lässt, finden wir am ehesten bei Paulus. Dort wird auch deutlich, dass die Gottesdienste weniger einer festgefügten Liturgie folgten, als dass sie davon lebten, was die Gemeinde mitbrachte und einbrachte. So schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Wenn ihr zusammenkommt, kann ein jeder etwas mitbringen, etwas beitragen. Einen Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Und wie ging es weiter mit dem Gemeindegesang in der Kirchengeschichte? Von den Hymnen aus den ersten christlichen Jahrhunderten ist nur ein kleiner Teil erhalten, mitunter nur in Bruchstücken. Seit Ambrosius erlebte 333 bis 397 ungefähr, und er war Bischof von Mailand, seit Ambrosius ist das strophige Gemeindelied verbreitet. Das heißt, die altkirchlichen Hymnen entstanden nun als Lieder zum Singen im Gottesdienst. Ein paar wenige sind bis heute in unseren Gesangbüchern erhalten, vor allem solche, die Luther aufgegriffen und auf Deutsch nachgedichtet hat. Zum Beispiel das Adventslied »Nun komm, der Heiden Heiland«. Kennt ihr das? »Nun komm, der Heiden Heiland« und so weiter. Oder auch, das ist übrigens, wie gesagt, von Ambrosius und heißt bei ihm »Veni Redemptor Genitum«, dasselbe in Latein. Auch das Lied »Verleih uns Frieden gnädiglich«. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten, geht auf einen lateinischen Hymnus aus dem ersten Jahrtausend zurück. Im Mittelalter allerdings wurde die Gemeinde mehr und mehr entmündigt. Das Singen wurde ausschließlich Sache der Geistlichen und des Chores. Trotzdem entstanden auch in dieser Zeit leicht singbare geistliche Lieder, die aber eher außerhalb der Messe gesungen wurden oder gegen die katholische Ordnung hier und da auch mal in der Messe. Erst Martin Luther holte das Gemeindelied aus der Verbannung. Die Gemeinde wurde wieder zur aktiven Mitgestalterin des Gottesdienstes. Luther sah im Gemeindegesang eine Form der Priesterschaft aller Glaubenden im Gottesdienst. Die Gemeinde kommt zu Wort, zur Antwort auf Gottes Wort. Was zuvor in der Messe allenfalls geduldet war, wird in der evangelischen Kirche von Anfang an wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes. Und weil aus der Tradition so wenig verwendbar war und angefragte Dichter, er hat wirklich Leute angefragt, der Herr Luther, die haben aber wenig Interesse gezeigt, schuf Luther etliche Kirchenlieder selbst und veröffentlicht sie. 43 Lieder von Luther sind bekannt, davon sind 37 Kirchenlieder. Das evangelische Gesangbuch enthält in seinem Stammteil immerhin 32 davon. Unser Feiern und Loben 9, das methodistische Gesangbuch 16. Das katholische Gotteslob weist kein Autorenverzeichnis aus, deswegen konnte ich die Zahlen nicht, ich hätte viel Arbeit gemacht, aber es hat mehrere drin. Luther hat also konfessionsübergreifend das gemeinsame Singen im Gottesdienst wiederbelebt, was den christlichen Gottesdienst bis heute nachhaltig prägt, egal welchen Musikstil wir da singen. Aber worum geht es denn beim Singen im Gottesdienst? Und dazu zurück zu unserem Predigttext und zur zweiten Überschrift. Die singende Gemeinde und das Wort Christi. Noch einmal dieser Vers 16. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. in aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott in Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, in Dankbarkeit in euren Herzen. Die Hauptaussage dieses Verses ist die: Das Wort Christi soll, und zwar mit seinem ganzen Reichtum, in der Gemeinde wohnen, immer wieder einziehen, soll Raum finden, Raum bekommen in der Gemeinde. Also in den Menschen und im Gottesdienst. Und dann wird der Reichtum, die Vielfalt näher ausgeführt. Weisheitliche Lehre und Ermahnung, der griechische Begriff kann sogar Warnung bedeuten, und Gesang von Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern. Also Lehre, Ermahnung und Gemeindegesang stehen in Beziehung zum raumgreifenden Wort Christi. Jesus redet durch Predigt in Form von Lehre und deren Lebensbezug und durch Musik, durch gemeinsame Lieder, ganz gleich, ob sie laut gesungen werden oder still im Herzen, wie mancher Ausleger das deutet. Klammer auf, insofern musste auch beim Corona-bedingten Verzicht auf das gemeinsame Singen gar nicht auf den Gemeindegesang im biblischen Sinne verzichtet werden, wie manche Gegner der Maßnahmen Glauben machen wollten. Klammer zu. Auffällig dabei ist, dass dieses Reden und Singen keine Einbahnstraße ist. Belehrt und ermahnt einander, heißt es da. Es gibt da kein Lehramt und auch kein Seelsorgeamt und auch kein Choramt. Es geschieht wechselseitig, füreinander, auf Augenhöhe. Und so auch das Singen. Es geschieht füreinander, miteinander und natürlich für Gott, aus einer dankbaren Haltung heraus. Aber wie stehen Christus Wort und das, was die Gemeinde hier tut, in Beziehung zueinander? Machen wir es in Bezug auf das Singen anschaulich. Der griechische Text hat eine grammatische Konstruktion, die eine doppelte Bedeutung hat. Wir können einerseits so übersetzen, dass man das Singen als Folge davon sieht, dass Christus Einzug genommen hat in den Herzen. Das heißt, das Wort Christi wohne in euch, sodass ihr singt. Wenn Christus in uns und unserem Gottesdienst Raum gewinnt, dann bringt uns das zum Singen. Dann stimmen wir ein ins Gotteslob. Und zugleich geben wir der Botschaft von Jesus Raum durch das Singen. Denn die andere Übersetzungsmöglichkeit besagt, dass das Singen ein Mittel ist, durch das Gottes Wort weitergetragen wird. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, indem oder dadurch, dass ihr singt. In unserem Singen kommt die Christusbotschaft zum Klingen. Im Singen spricht Jesus unmittelbar zu uns. Klingt gut, oder? Ein letzter Gedanke. Die singende Gemeinde, was anziehen? Angemessene Kleidung ist nicht unwesentlich. Früher gab es den Sonntagsstaat für den Gottesdienst. Manche pflegen das noch. Beim Abendmahl muss Mann groß geschrieben, den schwarzen Anzug tragen. Völlig klar, oder? Wenn ich an meine Kurrente-Zeiten denke, dann war bei Auftritten mit dem gemischten Chor und Orchester, zum Beispiel für die Matthäus-Passion, völlig klar, schwarz-weiß. Schwarze Hose, weißes Hemd, weiße Bluse, schwarzer Rock. Die Kleidung, die Paulus uns hier nahelegt, gilt nicht nur fürs Singen, sondern für den gesamten Gottesdienst. Und auch nicht nur für den Gottesdienst als sonntägliche Veranstaltung, sondern für das Gemeindeleben insgesamt. Seine Kleiderordnung beschreibt keine Äußerlichkeiten. Bekleidet euch also als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Paulus, ich habe es vorhin schon gesagt, geht ja von einem Gottesdienstverständnis aus, wo jeder etwas mitbringt. Etwas, das die Gemeinde, also konkrete Menschen, aufbaut. Lehre und vor allem Ermahnung kann allerdings durchaus von oben herab geschehen. Paulus spricht jedoch von einander. Nicht von einer der anderen, und zwar immer als Einbahnstraße, sondern einander. Unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialem Status, Bildung und so weiter. Das kann nur gelingen, wenn wir die Kleiderordnung einhalten. Inniges Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Wir könnten diesen Begriffen nachgehen, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Wir haben sofort eine Ahnung, was gemeint ist und ob wir mit dieser Kleidung ausstaffiert sind. Und dann kommt über alles kommt die Liebe hinzu. Der Mantel der Liebe über all die anderen Kleidungsstücke. Paulus beschreibt sie, die Liebe, als Band der Vollkommenheit. Das griechische Wort für Band hat ursprünglich zwei Bedeutungen. Es meint einerseits das Schiffstau, durch das in der antiken griechischen Seefahrt Schiffe miteinander verbunden wurden. Man segelte nämlich im Konvoi. Und auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die Schiffe einander nicht verlieren, auch wenn man bei Nacht und Nebel unterwegs war. Und dafür musste das Seil lang genug sein, um Kollisionen der Schiffe zu verhindern. Andererseits durfte es aber auch nicht zu lang sein, damit Verständigung möglich blieb zwischen den Schiffen. Und das selbst bei Sturm musste man sich verständigen können. Auf das richtige Maß kommt es an. Die andere Bedeutung meint die Bänder, die unsere Knochen zusammenhalten. Das Maß aller Dinge bei diesen Bändern ist, den absoluten Zusammenhalt zu gewährleisten, dass wir nicht hier auseinanderfallen. Allerdings zugleich eine optimale Bewegungsmöglichkeit. Was für ein Vergleich für zwischenmenschliche Beziehungen und für ein Zusammenleben in der Gemeinde. Auch für gemeinsames Singen, Halt geben und locker lassen. Miteinander verbunden sein und zugleich größtmöglichen Freiraum geben. Wie viel Streit um Liedgut und Musikgeschmack in vielen Gemeinden würde wegfallen, wenn wir mit der richtigen Kleidung zum Gottesdienst kämen. Mit der angemessenen Kleidung einander begegnen. Und wenn dann noch die Erwartung hinzukommt, dass Gott doch gerade durch die oder den anderen zu mir und zu uns allen sprechen möchte. Wer bin ich dann, dass ich urteile oder gar verurteile? Wer bin ich, dass ich mich zum Maßstab mache? Kleider machen Leute, sagt man. Diese Kleidung, die Paulus uns ans Herz legt, die macht Leute. Leute nämlich, die andere reich machen und selber beschenkt werden. Die Christus im anderen entdecken, auch wenn er oder sie andere Worte findet oder geschenkt bekommt, einen anderen Ton trifft, einen anderen Musikstil mag, singt und spielt. Diese Kleider machen Leute, die mir in ihrer Andersartigkeit etwas zu sagen haben vom Wort Christi. Damit es in seiner Reichhaltigkeit zum Klingen kommt. Wenn unser Singen ein gemeinsames wird, wenn wir quasi mit einer Stimme singen, dann werden wir umgarnt von der Liebe Gottes und umhüllt von dem Frieden Christi, der in unserem Herzen triumphieren soll. Was für ein Gottesdienst! Kantate. Amen.